Aufgepasst!
Es kommen die alten Schlussmüdi!
Valentina
und
Patricia!
Muddi-Klatsch. Kein Erziehungsratgeber, sondern Unterhaltung rund um das Muddi-Dasein.
Wir sind deine neue beste Freundin.
Valentina, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Okay.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Muddi-Klatsch. Heute eine Sonderedition sozusagen, das erste Mal ohne Valentina. Und ich habe Valentina einfach ganz frech ausgetauscht heute gegen Ann-Kathrin. Mir eine neue Freundin gesucht. Nein, Scherz. Es war so, wir hatten doch kürzlich, vielleicht erinnert ihr euch, beziehungsweise habt ihr die Folge gehört, zum Thema Geburtsort, und wir sind ja da gar nicht mehr zum Thema Hausgeburt gekommen. Ein Thema, was für mich jetzt gerade ziemlich relevant ist, denn ich bin kurz vor Peng. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, ich bin schwanger. Und ja, ich plane eine Hausgeburt. Und genau das hat die liebe Ann-Kathrin irgendwie mitbekommen. Hat uns geschrieben, ob wir nicht Lust hätten auf ein Interview mit ihr, quasi so ein bisschen aus Expertensicht. Und parallel hier zu diesem Podcast ist bei uns auf dem Blog, also auf Stefans und meinem, The Kaisers, ein Blogartikel zum Thema Hausgeburt, warum wir uns dafür entschieden haben, wie wir uns vorbereiten, all eure Fragen, also quasi unsere Perspektive, online gegangen. Und das hier, diese Podcast-Folge, ist quasi jetzt so nochmal eine Ergänzung parallel dazu mit einer anderen Perspektive, mit Ann-Kathrins Hebammen-Perspektive. Denn ja, genau, Ann-Kathrin ist Hebamme und hat selber auch einen Podcast, Naturgeburt, richtig?
Geburt in Urkraft, ganz genau.
Urkraft, Mensch, ich bin auf deiner Webseite, die heißt Naturgeburt, so, und genau, Urkraft, der Geburt herstellen, so, also ihr findet sie, ich verlinke natürlich auch alles, ne, und ich habe auch gesehen, du hast auch einen Kurs, und der sieht auch ziemlich cool aus, auf jeden Fall, also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei ihr, aber magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
Super gerne. Dankeschön, Patricia. Schön, dass ich hier sein kann, und hallo an alle Hörerinnen. Ich bin Hebamme, das hast du schon gesagt, und ich bin selbst auch dreifache Mama. Ich habe 2016, 2018 und letztes Jahr 2020 meine drei Kinder geboren, und mein zweites und mein drittes Kind, die sind beide in einer wunderschönen Hausgeburt zur Welt gekommen, und ich durfte sie in kuscheliger, heimeliger Atmosphäre begrüßen und in den Arm nehmen, und es waren einfach wunderschöne Erlebnisse für mich, die nicht nur uns als Familie und jeweils in der Bindung zu dem jeweiligen Kind sehr gestärkt haben, sondern mich in meiner Arbeit auch nochmal ein Stück weit verändert haben, sehr viel mehr in das Bewusstsein gebracht hat, Frauen jetzt zu begleiten auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Geburt. Denn wir erleben oder ich erlebe in meiner täglichen Arbeit einfach immer mehr, wie Frauen mir auch von schwierigen Geburten berichten. Mhm. Und ich möchte Frauen einfach unterstützen auf ihrem Weg und sie begleiten, eine selbstbestimmte und damit positive und erfüllte Geburt zu erleben, in der sie einfach, aus der sie gestärkt rausgehen und nicht mit einer
traumatisiert.
Belastung.
Ja, das klingt wirklich ganz toll. Ich höre das leider auch super häufig irgendwie von Freundinnen, die irgendwie, ja, traumatische Geburten erleben mit vielen Interventionen und irgendwie gar nicht so, wie das eigentlich sein sollte. Und ich finde es total spannend. Ich habe mich vor der ersten Geburt schon ziemlich viel belesen, aber war irgendwie noch nicht mutig genug, irgendwie da auch, oder ich war auch zu spät dran dann überhaupt für eine Hausgeburt oder auch Geburtshaus. Und aber desto mehr, jetzt habe ich mich noch mal viel mehr eingelesen, beschäftigt mit der ganzen Geburtsgeschichte und wie das eigentlich sein sollte und laufen könnte, ne, wenn man da nicht immer so intervenieren würde und so weiter, und wenn die Frauen auch wieder irgendwie die ursprüngliche Einstellung zum Thema Geburt erlernen würden oder kennenlernen würden, sag ich mal, und nicht das, was uns durch irgendwie Filme und alles Mögliche propagiert wird, wie Geburten sind mit Schreien und ganz furchtbaren Schmerzen und was weiß ich. Und ich finde es total toll, dass da irgendwie jetzt gerade auch so ein bisschen Wandel stattfindet. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir da auch so in der Blase, weil es ist ja immer noch so, dass nur 1% der Frauen eine Hausgeburt haben. Ich war total schockiert, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ach, ich bin eine von vielen. Aber das ist halt wirklich so ein Blasending, ne? Ja, also dass man so denkt, alle um einen drum herum machen das auch und im Endeffekt sind es gar nicht so viele. Ja, was glaubst du, woran das liegt, dass es nur so wenig Hausgeburten gibt?
Ja, also zum einen weiß ich genau, was du meinst, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann hat man das Gefühl, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die genau diesen Weg gehen und gleichzeitig, wenn man aber quasi diese Blase wieder ein bisschen verlässt, dann sieht man, oder bekommt man quasi auch zu hören, wie utopisch, oder utopisch nicht, aber wie befremdlich sich für viele Menschen dieser Weg anfühlt.
Ja.
Und ich glaube, dass einfach in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Angst noch vorherrschend ist. Du hast es eben auch so ein bisschen erzählt. Also es gibt ein Bild von Geburt, was in unserer Gesellschaft herrscht, was viel durch Film und Fernsehen geprägt wird, viel dadurch, dass wir nicht mehr in Großfamilien leben, wo wir die Geburten von unseren großen Schwestern oder von unseren Müttern oder so noch miterleben und dadurch Geburt etwas ist, was sehr pathologisiert wird, was dem Ganzen so ein bisschen so einen krankmachenden, gefährlichen Charakter verleiht und dieses Natürliche quasi ein Stück weit verloren geht.
Ja.
Es gibt sehr viele Gerüchte oder sehr viele Vorurteile gegenüber Hausgeburt und was natürlich auch noch ein ganz großer Faktor ist, denn es gibt auch viele Frauen, die würden sich das schon wünschen, aber die finden einfach keine Hebamme.
Mm, ja,
und das ist auch schwer. Das ist ein großes Problem. Genau.
Ja, das ist tatsächlich. Ich habe dann auch direkt mit dem Schwangerschaftstest meiner Hebamme quasi eine E-Mail geschrieben, weil ich da diesmal unbedingt nicht zu spät sein wollte. Ja, aber das ist tatsächlich der Fall, ne? Deswegen werden Doulas auch immer populärer hier in Deutschland, was ja eigentlich so aus den USA kommt, ne?
Ja, und die aber trotzdem so eine wertvolle Arbeit leisten und die Hebammenarbeit ja auch nochmal großartig ergänzen.
Ja, das stimmt. Also nicht, dass ich Erfahrung hätte, aber das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen, genau. Ja, wie bist denn du? Also du hast schon erzählt, du hast auf jeden Fall dein zweites und dein drittes Kind zu Hause bekommen. Wie kam es denn dazu, dass du dann die erste Geburt war wahrscheinlich dann klinisch, ne?
Genau.
Wie kamst du denn dazu, dass du dann gesagt hast, okay, Hausgeburt?
Tatsächlich habe ich mir das schon beim ersten Kind eigentlich gewünscht,
war
aber nicht wirklich unterstützt von meinem Partner. Der war noch nicht so überzeugt zu dem Zeitpunkt von einer Hausgeburt.
Ja.
Und das war mir persönlich aber wichtig zu dem Zeitpunkt. Heute stehe ich da anders zu. Heute würde ich das auch gegen seine Entscheidung tun. Aber damals war es mir wichtig, dass er sich eben genauso wohlfühlt mit dem Geburtsort wie ich.
Ja.
Und erschwerend hinzu kam tatsächlich, dass ich keine Hebamme gefunden habe, mit der ich mir das hätte vorstellen können. Also die Hebamme, mit der ich es mir hätte vorstellen können, die hat aufgehört, Hausgeburten zu begleiten.
Mhm.
Und die es noch gab in meinem Umkreis, bei der hat es einfach nicht so gepasst. Und das war dann eben auch ein Grund für mich zu sagen, nee, dann suche ich mir lieber eine Beleghebamme, mit der ich mich richtig wohlfühle, bei der ich mich richtig sicher fühle und gehe in eine kleine Klinik, als dass ich mich mit der Hausgeburtshebamme eben nicht 100% wohlfühle.
Ja, verstehe. Warst du damals auch schon Hebamme? Wahrscheinlich schon, oder? Ja.
Genau. Und da fing im Prinzip der Weg dahin auch so ein Stück weit an, weil ich vor der Ausbildung habe ich ein Praktikum, mein allererstes Praktikum, das war in einem Geburtshaus und das hat mich so abgeholt und da war ich wirklich Feuer und Flamme für diesen Beruf und konnte mir nichts anderes mehr vorstellen, weil das natürlich auch so eine magische Atmosphäre irgendwie hat.
Total. Es gibt ja tatsächlich auch viele Frauen, also ich kenne zumindest eine Hebamme, die tatsächlich umgeschult hat. Die war eigentlich Grundschullehrerin und dann hat sie gesagt so, ne, nachdem sie, ich glaube, erstes oder zweites, mittlerweile hat sie, glaube ich, 5 Kinder bekommen hat, hat sie gesagt, okay, ich möchte Hebamme werden. Also da war so das Geburtserlebnis und alles drumherum war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich mache einen völlig neuen Beruf. Also ich muss ja sagen, ich bewundere euch Hebammen wirklich so sehr und ich schätze diesen Beruf so, weil es bringt ja auch einfach sehr viele, ich würde nicht sagen Nachteile, aber schon auch Sachen so mit sich. Ihr müsst irgendwie immer rufbereit sein und ihr habt eine riesen Verantwortung und also ich finde das super, super toll, einfach diese Arbeit, die ihr leistet und würde auch immer sagen, es ist gar kein Beruf, sondern es ist wirklich eine Berufung, oder?
Ja. Ja. Absolut, genau. Also ich selber habe durch meine 3 Kinder, bin ich gerade nicht geburtshilflich aktiv.
Ja.
Weil mein Jüngster ist letztes Jahr im August geboren. Und ich habe aber auch vor jeder Kollegin, die eben genau das leistet, den höchsten Respekt für diese Rufbereitschaft, jederzeit da wirklich abrufbereit zu sein, egal ob es gerade beim Pizzaessen mit den Kindern am Heiligabend beim Geschenke auspacken ist. Und ich glaube, das darf sich auch jede Mama nochmal bewusst machen, was die Hebamme da eigentlich wirklich leistet und was sie da quasi entgegenbringt, weil ich immer wieder auch höre, dass das Verständnis, warum jetzt die Rufbereitschaftspauschale erhoben wird, noch nicht ganz so vertreten ist. Bei vielen Frauen schon, aber eben nicht bei allen.
Ja, ich finde, also ich würde meiner Hebamme am liebsten noch mehr Geld zahlen. Ich finde, es ist einfach nur schade, dass die Krankenkassen das nur zu einem relativ kleinen Anteil übernehmen. Es kommt auch nochmal drauf an. Also meine Krankenkasse übernimmt 250 der 600 Euro. Ich finde einfach, da sollte nochmal viel mehr Wertschätzung dem Ganzen gegenüber. Die Krankenkassen übernehmen so viel. Und ich denke mir immer, ich schweife jetzt kurz ein bisschen ab, ich zahle monatlich so viel Geld für die Krankenkasse, nehme davon aber so wenig in Anspruch, Gott sei Dank, weil ich gesund bin. Ne? Aber wenn ich es dann mal brauche, dann muss ich doch irgendwie das meiste selber bezahlen. Und ich finde einfach, das zeigt auch, das spiegelt unsere Gesellschaft so ein bisschen wider und dieses Bild, dass das eben nicht genug gewertschätzt wird, so das, was da geleistet wird. Und wie auch Frauen sich entscheiden, irgendwie einfach ein bisschen anderen Weg zu gehen. Und na, das wird dadurch ja auch natürlich so ein bisschen eingeschränkt. Nicht jeder kann sich dann vielleicht leisten, einfach eine Hausgeburt oder eine außerklinische Geburt zu haben. Ne? Das Geld musst du ja dann auch erstmal haben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade.
Ja, gut, das stimmt.
Aber streifen wir nicht ab?
Oder trotzdem einmal kurz einhaken darf.
Na klar.
Wenn das jetzt jemand hört, dem es genauso gerade geht, die meisten Hebammen bieten da wirklich irgendwelche Möglichkeiten an, Ratenzahlung, was auch immer, dass es eben allen Frauen möglich gemacht werden kann. Also dann bitte, bitte, wenn es dir jetzt gerade so geht, dann ruf trotzdem die Hebamme an und sprich mit ihr darüber, weil die Hebammen sich natürlich darüber auch bewusst sind. Und es wäre das Beste, wenn die Krankenkassen da einfach noch mehr dem Beruf gegenüber das zeigen würden und da eben auch noch mehr übernehmen würden, was für die Pauschale an sich, für die Geburt mal ganz zu schweigen, ne? Also auch da wäre noch viel Luft nach oben. Genau, aber bitte, bitte unbedingt davon nicht abhalten lassen, sondern trotzdem die Hebamme kontaktieren und schauen. Eigentlich bieten so ziemlich alle Hebammen da individuelle Lösungen zu an.
Ja, das ist nochmal ein guter Einwand hier. Ja, wunderbar. Genau, und dann kommen wir wieder zurück zu dir. Wie kam es dann dazu? Hattest du dann bei der zweiten Geburt oder wie lief denn die erste? Bleiben wir erstmal da, in der kleinen Klinik mit einer Beleghebamme deines Vertrauens. Wie lief das denn?
Es lief an sich gut, weil ich eine großartige Hebamme hatte, die beste Hebamme, die ich mir da irgendwie hätte vorstellen können.
Ja.
Und dadurch hat sie mich richtig, richtig großartig begleitet. Aber ich habe auch gemerkt, wie mich einfach diese Klinikatmosphäre trotzdem ein Stück weit gehemmt hat. Mhm. Also jetzt ist es tatsächlich auch so, ich bin sehr früh in die Klinik, weil ich einen vorzeitigen Blasensprung hatte und ich hatte mir eigentlich immer gesagt, nein, ich gehe dann noch mal wieder nach Hause, habe es dann nicht getan, weil das Familienzimmer für uns reserviert war und das wäre dann weg gewesen und so kommt dann halt eins zum anderen und deswegen bin ich da geblieben und ich habe gemerkt, wie mich aber diese Klinikatmosphäre gehemmt hat und wie ich das Gefühl hatte, dass von außen einfach so dieser Druck herrscht, jetzt muss die Geburt losgehen und genau das habe ich mir dann gewünscht, dass es dann eben bei der zweiten Geburt anders sein würde. Und ich da einfach mich komplett frei bewegen kann. Denn auch wenn man sich in der Klinik grundsätzlich natürlich frei bewegen kann, ist man in einer fremden Umgebung. Das heißt, man macht nicht alles so, wie man es sonst machen würde.
Ja, klar. Total. Ja, und dann hast du bei der zweiten Geburt, hast du dann eine neue Hebamme gefunden? Oder wo kam die plötzlich her, die Hausgeburtshebamme?
Genau, die hatte gerade angefangen, in meiner Umgebung zu arbeiten oder wieder anzufangen, nachdem sie auch, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so Pause gemacht hatte wegen ihrer eigenen Kinder. Mhm. Und sie hatte gerade wieder angefangen und das war perfekt für mich. Und das, ich hatte mit allen drei Hebammen so unglaublich viel Glück. Ich hatte bei der dritten dann leider noch mal eine andere Hebamme, aber leider nur, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hatte, die von der zweiten Geburt noch mal zu haben. Die hatte aber rufbereitschaftsfrei, darum habe ich 3 Geburten mit 3 verschiedenen Hebammen gehabt, die aber alle einfach großartig waren.
Ach schön, sehr schön. Okay, du hast ja vorhin schon das Thema Vorurteile angesprochen, ne? Dass es viele Vorurteile gibt, auch zum Thema Hausgeburt. Und genau das ist auch gerade so meine Erfahrung. Ich gehe recht offen damit um, dass ich eine Hausgeburt plane. Also ich binde es jetzt nicht jedem auf die Nase, dem ich irgendwie auf der Straße begegne, aber wenn wir irgendwie zu dem Thema kommen und ich gefragt werde, wo ich denn bin und so, dann sage ich natürlich, ja, zu Hause. Und der ein oder andere hat da schon etwas schockierter reagiert. Den einen siehst du es nur im Gesicht an, die anderen sagen dann auch direkt was. Und da kamen dann auch verschiedene Aussagen und ich wollte diese Aussagen gern mal mit dir durchgehen. Beziehungsweise ich habe auch im Zusammenhang mit dem Blogartikel, den ich ja veröffentlicht habe, die Follower gefragt, welche Fragen habt ihr denn zum Thema Hausgeburt, ne? Und genau, da sind so verschiedene Aussagen dabei. Eine davon war, hast du denn keine Angst, dass etwas passiert? Das ist doch gefährlich. Und das ist so das Häufigste, was ich höre. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, genau.
Was sagst du denn dazu?
Dass wir uns da gerne die Studien angucken können.
Ja, das argument mich auch immer.
Da gibt es nämlich tatsächlich inzwischen einige Studien, die zum größten Teil aber alle eher sehr klein sind. Und dann haben sich irgendwann kanadische Forscher gedacht, wir werten mal Studien, also 14 internationale Studien aus und das waren 500.000 Hausgeburten, die da zusammengekommen sind und das Ergebnis haben sie dann in dem Medizinerfachblatt The Lancet veröffentlicht und da ist bei rausgekommen, dass das Risiko, dass das Kind bei der Hausgeburt stirbt, nicht höher ist als bei einer Geburt im Kreißsaal. Vorausgesetzt allerdings, dass eben auch im Vorhinein schon keine Komplikationen zu erwarten waren und die Schwangerschaft ohne Komplikationen lief. Das heißt, genau diese Situation haben wir hier in Deutschland. Es gibt eine Menge Auswahlkriterien, wann eine Hausgeburt nur in Frage kommt. Das heißt, wenn eine Frau mit einem Kind nur schwanger ist, also Zwillinge zum Beispiel wären ein Ausschlusskriterium, nur mit einem Kind schwanger ist, wenn dieses Kind in der Schädellage liegt mit dem Köpfchen nach unten, also auch wenn der Popo unten liegt, ist das ein Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt. Wenn jetzt keine Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, was auch immer besteht, die Frau jetzt nicht 2 Kaiserschnitte zum Beispiel in der Vorgeschichte hatte, ohne danach folgend noch eine Spontangeburt zu haben. Also nur ein Kaiserschnitt ist in Ordnung, aber 2 Kaiserschnitte wären dann quasi ein Ausschlusskriterium. Das Kind sollte termingerecht eben geboren werden, also 3 Wochen vor dem Termin, 2 Wochen hinterher. Kein HELLP-Syndrom, keine Grunderkrankung wie Blutungsstörungen oder so. Also da gibt es einen ganz, ganz langen Katalog. Und der zeigt uns einfach nochmal, wenn wir das quasi alles ausschließen, dann ist die Geburt, also ist bei der Geburt einfach keine Komplikation zu erwarten. Und dann ist eine Hausgeburt genauso sicher wie eine Klinikgeburt auch. Und die Hebammen sind auch verpflichtet, sich daran zu halten. Also dürfen jetzt nicht nicht sagen, okay, wir machen das jetzt trotzdem in der Beckenendlage oder so, weil dann haben sie tatsächlich rechtlich auch ein ganz schön großes Problem. Deswegen wird das keine Hebamme machen. Ja. Und man kann das Ganze auch nochmal bei der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe. Da kann man nochmal ganz, ganz viel nachlesen. Also die Seite heißt qag.de, glaube ich. Und da kann man ganz, ganz viele Zahlen nachlesen. Da wurde aus den ganzen letzten Jahren, wurden sämtliche Zahlen für Verlegungen und wie viel Geburten im Notfall verlegt wurden, wie viel in Ruhe verlegt wurden und aus welchen Gründen. Das wurde dort alles zusammengefasst. Und da kann man nochmal ganz, ganz viel für sich nachlesen, wenn einen das interessiert.
Ja. Ja, ich wurde jetzt vorgestern auch nochmal gefragt, sag mal, hast du denn wirklich gar keine Angst? Und ich so dann erstmal überlegt, so mich reingeführt, ich so, nee, kein bisschen. Und das muss ich sagen, ich meine, mich kennen ja jetzt auch nicht alle persönlich, die hier zuhören. Ich bin eigentlich schon so ein kleiner Angsthase. Also bei vielen Themen so ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger. Ne? Ich bin jetzt nicht so die Person, die sagt, oh, volles Risiko immer voraus. Nee, aber bei diesem Thema oder ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich habe da totales Vertrauen und einfach. Ja, und freue mich und hoffe einfach, dass es zumindest ansatzweise so wird, wie so wie du das beschreibst, sag ich mal, dass alles klappt, dass ich auch hier bleiben kann. Und aber auch wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, und ich glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst sein, dass man sich darauf einstellt, dass es vielleicht eine Verlegung geben wird, dass es vielleicht sogar im äußersten Notfall in einem Kaiserschnitt endet, ne?
Ja.
Dass man auch sich darauf einstellt und damit dann auch zumindest versucht, fein zu sein, schon im Vorhinein, damit man dann nicht auch super enttäuscht ist und so weiter. Ne? Dass man irgendwie für alles offen ist. Ich war auch bei Marlenas Geburt offen für eine PDA und so weiter. Ich habe gesagt, ich denke nicht, dass ich das will. Ja. Und in dem Moment, wo die Hebamme dann gesagt hat, zu Stefan gesagt hat, ich glaube, ihre Frau bräuchte eine PDA, weil die Wellen kommen, oder ich sag jetzt schon Wellen, also die Wehen für die meisten, die kommen so kurz im Abstand und das ging halt bei mir nach dem Blasensprung, so, zack, richtig heftig los, ne? Und die Geburt war für eine erste mit 6 Stunden auch recht kurz.
Ja.
Und da hat sie einfach gesagt, ich glaube, ihre Frau braucht eine PDA. Und ich in dem Moment nur, nein. Also Stefan meinte, das war auch so, da wurde gar nicht nochmal nachgehakt irgendwie. Das war, ich weiß nicht, irgendwas unterbewusst hat gesagt, okay, will ich nicht. Ne? Ja, aber an sich war ich eigentlich für alles offen. Und ich glaube, das muss man auch einfach sein, dass man sich nicht zu sehr versteift auf Hausgeburt, muss alles so klappen, ne? Ja,
ja.
Genau. Aber was ich auch nochmal ganz gut finde zu dem Thema Angst und gefährlich, ich hatte jetzt bei der ersten Geburt, die ja auch in der Klinik war, keine Beleghebamme, sondern da war einfach die Hebamme dann da, die halt da war, ne? Und dann ist es aber normalerweise, und das werden die meisten Frauen so erleben, denke ich, in einem Kreißsaal so, dass die Hebamme zwischendurch immer wieder rausgeht und sich um die anderen kümmert. Und wenn dann irgendwie Geburten sind, mehrere Geburten parallel, was meistens der Fall ist, bei mir war parallel noch ein Notkaiserschnitt zum Beispiel und da musste die Hebamme dann auch ganz schnell irgendwie hin und her und so, dass du halt keine 1-zu-1-Betreuung hast. Und das hast du halt bei einer Hausgeburt, beziehungsweise ich werde sogar eine 2-zu-1 Betreuung haben, weil auch noch eine zweite Hebamme dazu kommt und vielleicht sogar noch eine Hebammenschülerin. Das ist für mich aber auch fein. Ich glaube, man könnte auch sagen, ich möchte hier bitte keine Hebammenschülerin noch dabei haben, aber ich bin da ganz offen. Und also du bist halt quasi bestens überwacht, so finde ich.
Ja.
So, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Genau, also in der Klinik ist es ganz, ganz oft genauso, wie du es beschreibst. Es ist selten so, dass eine Frau in den Kreißsaal kommt und dann wirklich die volle Zeit der Hebamme genießen kann. Meistens ist es im Kreißsaal so, dass es ganz leer ist und niemand ist da oder es ist rappelvoll und alle bekommen ihr Baby. Also ich glaube, weiß ich nicht, ob der Mond da Auswirkungen hat oder so. Auf jeden Fall gibt es da immer wieder so Schübe und dann kommt eine Frau nach der nächsten und es klingelt ständig an der Tür. Das ist so der klassische Weg quasi, also das klassische Bild im Kreißsaal. Und es ist ganz oft genauso, wie du es beschreibst.
Genau. Ja, das nächste Vorteil. Mein Nachbar meinte, als er es mitbekommen hat, was, wir leben noch nicht mehr im 18. Jahrhundert. Ich musste sehr lachen. Der hat das auch gar nicht böse gemeint, der hat das einfach so rausgehauen. Ich dachte aber so, ja, ich glaube, das ist auch ein Bild, was viele haben, die denken so, naja, man hat das früher so gemacht, aber heutzutage sind wir ja schon viel weiter. Ne? Was sagst du dazu?
Mhm. Also erstmal ist es ganz spannend, dass er ausgerechnet jetzt das 18. Jahrhundert jetzt irgendwie rausgesucht hat, weil das genau das oder intuitiv gesagt hat, weil das ja genau das Jahr eigentlich ist, in dem so viel Wandel in dem Bereich stattgefunden hat, wo immer mehr Mediziner quasi eingegriffen haben in den Geburtsverlauf, wo die Geburtsstätten errichtet wurden und so. Ja. Also da kam es ja quasi immer mehr zu dieser Technologisierung von Geburt, beziehungsweise der Wille, das zu verstehen und das Ganze in ein Studium zu verpacken. Und grundsätzlich ist es aber so, ganz egal, ob wir jetzt im 18., 20. oder weiß ich nicht, 11. Jahrhundert leben, Geburt funktioniert immer gleich. Also ja. Ganz egal, zu welchem Jahrhundert es Geburt funktioniert, heute immer noch so wie vor Tausenden von Jahren. Und das heißt, dass unser Stammhirn die Leitung übernimmt während der Geburt, also der ursprüngliche Teil unseres Gehirns. Ja. Und dass das Großhirn ausgeschaltet werden muss. Das heißt, das Allerwichtigste für die Geburt ist, dass wir uns wohlfühlen müssen.
Ja.
Dass wir einen Ort von Ruhe und Rückzug irgendwie uns erschaffen können. Und da ist es zum einen egal, welches Jahrhundert, und zum zweiten theoretisch auch egal, welche Umgebung geschaffen werden kann. Denn natürlich ist es genauso möglich, auch in der Klinik genau diese Umstände zu schaffen. Also man kann genauso eine schöne und selbstbestimmte Geburt in der Klinik erleben. Das möchte ich gerne immer nochmal dazu sagen. Ich bin überhaupt nicht gegen Klinikgeburt. Es ist wertvoll, dass wir diese Möglichkeiten einfach heute haben.
Natürlich. Ja.
Und gleichzeitig kann Geburt aber eben genauso sicher und eben mit ganz, ganz viel Ruhe und Vertrauen zu Hause stattfinden, unabhängig vom Jahrhundert, weil der Geburtsverlauf einfach der gleiche ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und man muss, also ich finde es immer ganz spannend, ich finde, man muss sich nur anschauen, wie Tiere, also Säugetiere ihre Kinder oder was auch immer es dann ist, bekommen. Klar, wir sind keine Tiere, aber vieles in uns ist ja nun irgendwie parallel angelegt und so, auch was Thema Geburt angeht. Und die würden ja auch nicht irgendwie in ein Krankenhaus marschieren, sondern die ziehen sich zurück und sind einfach komplett mit sich selbst beschäftigt. Kann man sich auch auf YouTube Videos angucken. Und ich finde, das ist irgendwie ganz spannend. So, dann. Ja,
und da wurde ja tatsächlich auch geforscht in dem Bereich. Und je mehr da quasi unter der Geburt kontrolliert wird mit Herztonableitung und so weiter und so fort, auch in der Tierwelt, desto mehr Kaiserschnitte müssen auch bei den Tieren gemacht werden.
Mm, super schade, ja. So, nächstes Vorurteil. Ein Vorteil, was Stefan zum Beispiel auch hatte, beziehungsweise was heißt Vorteil, er hatte irgendwie so dieses Bild vor Augen, obwohl er ja schon eine Geburt miterlebt hat, also er ist dann auch ganz schnell wieder von weggekommen, aber das denken auch viele, wird das nicht ein Massaker in eurer Wohnung? Wird das bei uns ein Massaker?
Ich denke nicht.
Ich hoffe auch nicht.
Nein. Also das ist eine Geburt, ist ja tatsächlich kein Horrorfilm oder so. Und die Geburt des Kindes an sich hat ja erstmal auch überhaupt gar nichts mit Blutungen zu tun. Also vielleicht ist mal eine leichte Zeichnungsblutung oder sowas da, die ja aber nicht mal annähernd regelstark ist. Ja. Also da überhaupt gar nicht vergleichbar. Und wo in der Regel dann das erste Mal eine Blutung auftritt, ist nach der Geburt des Kindes, wenn es um die Plazenta-Geburt geht. Mhm. Aber das kann dann eben, je nachdem, wo man auch ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Geburtspool aufgestellt hat, dann ist es natürlich sowieso alles in dem Wasser, wenn die Plazenta eben auch noch dort geboren wird, dann spielt sich ja quasi alles nur auf diesen wenigen, auf diesem wenigen Raum des Pools ab. Und darüber hinaus kann man aber natürlich auch einfach ein paar Einmalunterlagen nutzen für eben die Plazenta-Geburt zum Beispiel, wo es dann ein bisschen blutig ist. Aber bei einer Geburt verliert eine Frau auch in der Regel nicht mehr als 500 Milliliter Blutverlust. Alles darüber ist quasi pathologisch.
Ja.
Und gehört dann auf jeden Fall in enge Überwachung. Aber es ist ja gar nicht so viel, was an Blut verloren wird. Und das kann man sehr gut mit ein paar Einmalunterlagen auffangen, ein paar Tücher, und dann kommt das Ganze hinterher in den Müll und nichts ist gewesen. Also überhaupt gar kein Problem.
Ja, okay, ja. So, dann letztes Vorurteil. Und das war tatsächlich etwas, was mich, also als ich meine Hebamme angeschrieben habe, war ich mir noch nicht sicher, ob ich ins Geburtshaus gehen möchte oder ob ich eine Hausgeburt möchte. Habe mich dann belesen und so das Letzte, was mich noch so ein bisschen verunsichert hat, ist, das waren meine Nachbarn. Obwohl, ich muss dazu sagen, wir wohnen hier in einem Haus, wo wir alle recht eng sind, also die meisten zumindest. Wir sind mit denen, die über uns wohnen, befreundet. Wir sind mit denen, die unter uns wohnen, befreundet. Und ja, also ich habe da eigentlich jetzt nicht so Bedenken gehabt. Das Einzige, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst, könnte ich die vielleicht dann stören? Könnte ich die irgendwie verängstigen, wenn die mich irgendwie hören? Und was denken die denn? Und so, und das kam auch mehrfach als Frage, hast du denn keine Angst, dass eure Nachbarn etwas mitbekommen? So, und ich kann ja mal sagen, meine Hebamme meinte daraufhin, ganz ehrlich, die meisten bekommen das überhaupt nicht mit, kein bisschen. Nun habe ich wohl auch während der ersten Geburt nicht geschrien. Ich habe wohl nur einmal irgendwie gesagt, verdammte Axt. Aber ansonsten habe ich da nicht irgendwie rumgebrüllt. Wie ist denn so deine Erfahrung dazu, was die Nachbarn angeht?
Also es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich vorher mit auseinandersetzen sollte, was für einen selbst in Ordnung sein sollte, dass wenn die Nachbarn einen hören, dass man sich davon einfach nicht einschränken lässt. Grundsätzlich muss jede Frau selbst gucken, in welchem Verhältnis sie auch zu ihren Nachbarn steht, ob sie ihre Nachbarn informieren möchte oder nicht. Wenn nicht, kann man zum Beispiel auch einfach ein Schild an die Tür hängen, dass wenn tatsächlich irgendwie was zu hören sein sollte, dass die Frauen beziehungsweise die Nachbarn dann sehen können, wenn die irgendwie zur Tür gehen, ah, okay, hier ist die Hausgeburt und man wird von der Hebamme begleitet und ist alles gut, so dass man das quasi nochmal in einem kurzen Türschild raufschreibt, wenn man sich damit wohler fühlt. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen möchte. Und ich kann da tatsächlich auch von meiner dritten Geburt sprechen, denn da ging es mir ähnlich. Da haben wir auch in einem Dreiparteienhaus gewohnt. Und es waren viele Kinder um uns herum. Es war mitten in der Nacht und ich hatte Sorge, gar nicht mal unbedingt, dass ich meine eigenen Kinder wecke, denn die hätten auch gerne dabei sein dürfen. Es war so abgesprochen mit denen, dass sie die Möglichkeit bekommen. Aber dass ich die anderen Nachbarskinder wecke. Und da hat es dann bei mir irgendwann diesen Schalter gebraucht, dass ich gesagt habe, okay, es ist okay, wenn die mich hören, die wissen alle Bescheid, es ist alles okay. Und erst dann konnte ich richtig loslassen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit vorher auseinandersetzt und wie gesagt, gegebenenfalls mit den Nachbarn spricht. Und dann habe ich hinterher natürlich gefragt, ob die das gehört haben. Die Kinder haben alle weitergeschlafen, es hat sich niemand wecken lassen. Und die eine Mama hat mir gesagt, ja, sie hat gehört, dass quasi die Geburt stattfindet, aber das hat sie überhaupt nicht gestört, sondern sie hat sich halt total mitgefreut und so. Und das ist dann einfach auch schön, wenn man dann eben diese Bestätigung bekommt. Und Geburt kann laut sein, Geburt muss nicht laut sein, man darf mit allem rechnen und man sollte sich auf gar keinen Fall irgendwie zurückhalten. Das ist ganz wichtig, dass man sich vorher damit auseinandersetzt.
Ja. Also ich denke auch, eben dadurch, dass wir wirklich auch befreundet sind mit unseren Nachbarn, wenn ich dann doch irgendwie laut rumtöne und so weiter, was ja auch gut ist und so, dann glaube ich nicht, dass mir da irgendjemand böse ist. Ich denke, die sind dann eher ein bisschen vielleicht aufgeregt oder so, ne?
Ja.
Und aber ja, da bin ich ganz entspannt. Genau, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Nachbarn hast, mit denen du dich gar nicht verstehst, dass es dann schon hemmend ist. Ja, also das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber dann kann man sich vielleicht tatsächlich auch sagen, es ist mir total egal, was die denken.
Jetzt bin ich besonders laut. So.
Genau.
Genau. Ja, so. Wir haben uns jetzt eigentlich ganz gut auf die Hausgeburt vorbereitet. Also Stefan und ich. Meine Hebamme wollte da überraschenderweise gar nicht viel haben. Der Geburtspool steht bei uns bereit. Stefan hat schon die Anschlüsse geprüft und so weiter. Wir haben alte Bettwäsche und Handtücher bereitgelegt und für den Notfall ist auch so die Kliniktasche gepackt. Natürlich liegen auch so ein paar Babysachen und so. Alles Wickeltisch ist soweit fertig und so. Hast du noch irgendwelche Tipps zufällig, was ich jetzt noch vorbereiten könnte? So ein Geheimtipp oder irgendwas, wo du sagst, so, das brauchst du noch.
Also grundsätzlich, dadurch, dass Geburt ja auch etwas so Natürliches ist, brauchen wir an sich nicht viel. So ein Geburtspool ist da schon immer so die mächtigste Anschaffung, die ja auch kein Muss ist, die dann quasi für eine Wassergeburt unglaublich schön sein kann. Also gerade auch viel schöner als eine Badewanne, wenn man sich einfach viel besser bewegen kann. Was ich immer sehr praktisch fand, ist einfach so Malervlies quasi zu nutzen. Also einige empfehlen eben auch diese Malerfolie, die knistert ja aber so. Aber so ein Malervlies zum Beispiel, um irgendwie das Sofa nochmal abzudecken nach der Geburt oder so. Denn was natürlich da ist, ist der Wochenfluss, der setzt ja direkt ein. Aber das ist ja genau ganz unabhängig quasi. Wenn man ambulant zum Beispiel nach der Klinik nach Hause gehen würde oder am nächsten Tag, dann ist der Wochenfluss auch noch ähnlich stark. Das heißt, da kann man das im Zweifel genauso nutzen. Aber ein Malervlies, finde ich, ist ganz schön, um das Sofa oder das Bett abzudecken oder vielleicht auch den Fußboden, je nachdem. Und was ich persönlich auch schön finde, ist ein Nabelschnurbändchen. Ein Nabelschnurbändchen, und das ist auch überhaupt gar kein Muss, ne? Also es gibt wenig Muss. Ein Nabelschnurbändchen ist eine Alternative zu einer Nabelklemme, die quasi an die Nabelschnur gesetzt wird, um die Nabelschnur durchtrennen zu können, damit die Gefäße komprimiert werden. Und das Bändchen ist quasi einfach so ein gehäkeltes Bändchen, wo man auch noch schöne Muster, irgendwie ein Blümchen oder ein Herzchen oder sowas ranhäkeln kann, beziehungsweise das auch alles gekauft bekommt. Und damit kann die Nabelschnur eben genauso abgedrückt oder ja komprimiert werden. Und die sind einfach weicher als diese großen, dicken Klemmen. Und das finde ich gerade bei einer Hausgeburt schön. Bei einer Klinikgeburt kann man die natürlich genauso mitbringen. Da sind einige dann aber ein bisschen unaufgeschlossener, weil sie dann sagen, ah, das Bändchen ist nicht steril und wir sind jetzt hier in einer nicht sterilen Umgebung und so. Und Krankenhaus hat natürlich nochmal andere Keime. In einer Hausgeburt hat man nur die eigenen Keime. Da ist das dann, finde ich, eine ganz schöne Variante, wie das nochmal ein bisschen weicher am Bauch des Babys sein kann. Und das finde ich nochmal eine ganz schöne Möglichkeit. Ansonsten so für die Hausgeburt selbst, genau das, was du gesagt hast, dann irgendwie was zum Kühlen auf jeden Fall im Tiefkühlfach.
Ah ja, ich habe Erbsen. Ja. Ich habe aber gesagt Erbsen, weil die so schön flexibel dann sind.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die man braucht. Und ansonsten ist die Geburt genauso wie die Babyzeit auch, dass man nicht eine Million Dinge braucht. Und das wird einem in der Werbung ja auch oft gerne anders verkauft.
Mhm.
Aber man kann da sehr, sehr minimalistisch sein, wenn man es möchte.
Okay, dann abschließend. Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was sind für dich denn die größten Vor- und Nachteile bei einer Hausgeburt? So kurz und knackig.
Also Vorteile gibt es natürlich aus meiner Perspektive unglaublich viele. Und das ist, glaube ich, aber für mich auf jeden Fall, dass man diese wirklich vertraute Umgebung hat, in der man sich so zu 100% wohlfühlen kann, in der man schon vorbereitend auf die Geburt ganz, ganz viel auch mental arbeiten kann, indem man für sich selbst schon eine positive Verbindung zu dem Raum, in dem das Baby geboren werden soll, schafft. Man kann sich zum Beispiel auch so einen Geburtsaltar zum Beispiel aufbauen, dass man sich einfach irgendwie eine Schrankfläche, ein Regal, was auch immer nimmt, da verschiedene Kerzen zum Beispiel draufstellt, vielleicht sogar extra eine Geburtskerze bastelt. Also auch da kann man ganz, ganz viele schöne vorbereitende Dinge machen, sich Affirmationskarten aufhängt, dass man sich eine Salzkristalllampe raufstellt, was auch immer einen persönlich irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre schafft und dass man das nach und nach quasi so in Vorbereitung auch schon nutzt auf für diese mentale Vorbereitung einfach.
Ja.
Und das ist einfach nur zu Hause möglich, dass man da dann an diesem Punkt anschließen kann und diese Energie, die man da aufgebaut hat, dann auch da direkt wieder spüren kann.
Mhm.
Das Wohlfühlen. Genau, das ist für mich so der Hauptvorteil. Und natürlich, dass der Anfahrtsweg wegfällt. Also mit starken Kontraktionen dann in die Klinik zu fahren, kann für viele Frauen sehr unangenehm sein. Das fällt natürlich auch weg. Das ist natürlich ein mega Pluspunkt.
Das stimmt, ja. Es findet sozusagen keine Unterbrechung statt. Ja, das finde ich auch ein ganz tolles Vorteil, ganz tollen Vorteil. So.
Ja.
Ja. Hast du noch weitere Vorteile oder? Dann auch Nachteile?
Nachteile ist, fällt mir sehr schwer. Nachteile kann natürlich zum einen in der aktuellen Situation, wie wir sind, die erschwerte Hebammensuche sein.
Mhm.
Die Rufbereitschaftspauschale, über die wir vorhin gesprochen haben, vielleicht.
Ja.
Und was man sich natürlich auch bewusst machen sollte, im Falle, dass es tatsächlich zu unerwarteten Komplikationen kommt, hat man natürlich den zusätzlichen Weg in die Klinik. Das heißt, man hat noch einen Zeitverlust. Das muss man sich dann eben als Nachteil auch bewusst machen und damit quasi einfach okay sein.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so der Nachteil, den die meisten irgendwie ja befürchten oder fürchten. Ne?
Ja, genau.
Ja. Bei uns ist das nächste Krankenhaus Gott sei Dank wirklich sehr, sehr nah und ich habe da keine Angst. Aber ja, schauen wir mal. So, wir sind am Ende.
Ja.
Wir sind am Ende, jetzt kann das Baby kommen. Wir entbinden das jetzt hier live im Podcast? Nein.
Ja.
Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass euch Zuhörerinnen da jetzt auch irgendwie nochmal ein paar Infos ans Herz gelegt wurden, dass sich Fragen geklärt haben, vielleicht auch mit Vorurteilen aufgeräumt wurde. Das finde ich super schön und wenn ihr quasi dann nochmal die persönliche Perspektive von Stefan und mir lesen möchtet, schaut gerne auf dem Blog vorbei, schaut auf jeden Fall auch bei Ann-Kathrin vorbei und ja, ich verlinke euch hier alles fleißig und ich danke dir recht herzlich.
Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne, selbstbestimmte, urkraftvolle Geburt zu Hause, so wie ihr euch das wünscht als Familie.
Vielen lieben Dank. Ja. Okay. So, dann beenden wir das Ganze und sagen Ciao Kakao, heißt es bei uns immer.
Ciao Kakao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, Kakao.